Stimmkontor. Ungefiltert.
Ein Hallo an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder am Start seid, hier bei Stimmkontor Ungefiltert. Ich hab's fast geschafft, jede Woche in diesem halben Jahr eine Folge Ungefiltert rauszuhauen. Ja, aber die letzten Wochen waren ganz schön heftig, deswegen musstet ihr so ein bisschen darauf warten, dass die heutige Folge kommt. Und jetzt bin ich kurz vor meinem Urlaub, zeichne das Ganze auch nicht mit meinem Podcast-Mikrofon auf, sondern bin gerade zwischen Koffern, weil die letzten Wochen einfach so heftig waren. Also ich bin ja immer wieder beeindruckt von KollegInnen, die Social Media, Podcast und so weiter alles unter einen Hut bringen und Fortbildungen und PatientInnen. Ich muss sagen, ich habe einfach in den letzten Wochen so viel los zu tun gehabt. Wir hatten Chorfreizeit, Chorkonzert, dann hatte ich ganz viele Kurse und auch PatientInnen, Halbjahresabschluss, Teamtage, ja, und da ist so die Folge so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich hoffe, es ist okay. Es ist natürlich trotzdem schön, wenn ihr heute zuhört und wenn ihr was lernen könnt. Ja, aber so ist das Leben nun mal. Und sagen ja immer wieder viele KollegInnen, oh Mensch, Michael, wie schaffst du das alles? Zeitmanagement und so ein Podcast ist natürlich nicht die absolute Prio 1. Aber er kommt. Er kommt immer eines Tages. Und somit auch heute unsere letzte Folge hier zu der Reihe Trauma, chronischen Stress und extreme Schutzreaktion unseres Nervensystems ist auch gleichzeitig die letzte Folge für das erste Halbjahr. Die nächste Folge kommt dann erst wieder im August. Könnt ihr euch schon drauf freuen, aber ich verabschiede mich dann auch in den Urlaub. Morgen geht's dann schon los. In den letzten Folgen haben wir ja besprochen, was erstmal Trauma bedeutet, was eine akute Dissoziation im Körper macht. Wir wissen jetzt zum Beispiel, warum unser Gehirn in extremen Situationen eine Art Notausschalter drückt. Und heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was kann ich eigentlich machen, wenn eine Person in meinem Umfeld so eine Dissoziation hat. Nicht als therapeutischen Impuls, sondern wie gehe ich eigentlich im privaten Umfeld damit um. Und ich möchte noch ein bisschen über psychogene Dysphonie und Aphonie sprechen, um das ein bisschen zu differenzieren. Aber bevor wir loslegen, auch hier wieder eine Triggerwarnung. Ich spreche heute hier über eine akute psychische Ausnahmesituation, Dissoziation, gerade auch im privaten Umfeld. Und im Rahmen dann der psychogenen Dysphonie und Aphonie um den Verlust der eigenen Stimme im Rahmen einer Traumafolgeerkrankung. Wenn du bemerkst, dass dich diese Themen aktuell belasten oder überfordern, dann überspring diese Folge bitte und hör sie an, wenn du dich in einem Zustand befindest, wo du das besser umsetzen kannst. Oder höre einfach andere Folgen, die dann praktisch keine Triggerung bei dir auslösen können. Dein Wohlbefinden und deine Grenzen, die stehen immer an erster Stelle. Und das ist auch für mich ganz wichtig. Doch, jetzt legen wir aber los. Ich hoffe, du hast einen Kaffee, einen Tee oder eine Tasse kalte Schokolade oder heiße Schokolade, je nachdem, was du brauchst. Und wir legen los. Stell dir vor, du sitzt jetzt mit diesem Kaffee oder diesem Getränk auf dem Sofa und bist mit einer anderen Person zusammen. Und mitten im Gespräch sackt dein Gegenüber weg. Der Blick wird vielleicht starr, die Person reagiert nicht mehr auf deine Ansprache, scheint durch dich durchzustarren und wirkt von außen wie in einer Situation gefangen, apathisch. Vielleicht reagiert die Person noch am Anfang und dann irgendwann ist so ein transparenter Blick wahrnehmbar. Das löst ganz oft bei uns und dem Umfeld Hilflosigkeit und Panik aus. Wenn jemand in unserem privaten Umfeld dissoziiert, müssen wir ein paar Regeln einhalten. Und die allererste und wichtigste Regel für dich bedeutet, bleib ruhig und gehe bitte auf emotionale Distanz. Wenn jemand dissoziiert, dann befindet sich das Nervensystem deines Gegenübers in einem absoluten Überlebensmodus und scannt die Umgebung nach Gefahr ab. Wenn du jetzt selbst in Panik gerätst, laut wirst oder hektisch agierst, signalisiert dein Körper dem anderen nur noch mehr Bedrohung. Deine eigene Ruhe in diesem Moment ist ein ganz, ganz wichtiger Zustand, wie ein kleiner Anker, der dem Gegenüber schon helfen kann. Verstehe, dass eine distanzierende Person dich in diesem Moment nicht ignoriert oder unhöflich ist. Das logische Gehirn ist gerade komplett heruntergefahren. Es bringt also überhaupt gar nichts, wütend zu werden, die Person zu schütteln oder Sätze zu sagen wie, hör jetzt mal zu, hör auf damit. Fange stattdessen mit einer klaren, sanften und vor allem konstanten verbalen Begleitung an. Sprich mit ruhiger Stimme und benenne ganz sachlich die Realität im Hier und Jetzt. Sag zum Beispiel, du bist hier im Wohnzimmer. Es ist das Jahr 2026. Ich bin hier und du bist in Sicherheit. Dir passiert nichts. Wiederhole diese Sätze ruhig mehrmals wie ein beruhigendes Band. Man kann auch Dinge erzählen, über die man sich gerade unterhalten hat. Was heute passiert ist, was man gemeinsam erlebt hat. Fasse die Person niemals ungefragt oder plötzlich an. Im Zustand der Dissoziation oder eines Flashbacks kann eine gut gemeinte Berührung an der Schulter oder Hand als akuter körperlicher Angriff interpretiert werden, was zu einer massiven Flucht- oder Kampfreaktion führen kann. Wenn du berühren möchtest, frage vorher ganz explizit, darf ich deine Hand halten? Vielleicht hast du dich auch mit der Person vorher schon darüber unterhalten. Vielleicht hat sie dir gegenüber geäußert, dass sie dissoziieren kann und dann auch dir erklärt, dass es hilft, wenn du sie nicht anfasst oder dass du sie anfasst. Wenn jetzt du das aber nicht weißt und auf die Frage, ob du die Hand halten darfst, keine Antwort kommt, dann bleib die Hand weg. Reduziere stattdessen sofort alle Reize im Raum. Schalte den lauten Fernseher aus, dimme vielleicht grelles Licht und bitte unbeteiligte Personen aus dem Zimmer. Je weniger das überlastete Gehirn verarbeiten muss, desto eher kann es herunterfahren. Nutze einfache sensorische Reize aus dem Alltag, um das Nervensystem wieder hier im Jetzt zu verankern. Vielleicht ein Glas kaltes Wasser anbieten, vielleicht einen Eiswürfel reichen, oder wenn die Person das vorher auch geklärt hat, hat sie vielleicht ein Notfallbag mit einem stark riechenden Pfefferminzöl oder etwas anderem dabei. Achte auch auf deine eigene Atmung. Atme ganz bewusst, langsam und tief ein und aus. Da wir Menschen zur Koregulation neigen, kann sich das hochgefahrene Nervensystem deines Gegenübers manchmal unbewusst an deiner Ruhe orientieren, ohne dass du die Person dafür aktiv auffordern musst. Wichtig für dich, halte den Fokus stets im Hier und Jetzt. Frage nie nach dem Warum oder nach Gefühlen oder nach Details von vergangenen Erlebnissen, auch nicht nach der dissoziativen Episode. Das würde das System nur noch tiefer in einen Strudel reißen oder wieder Retraumatisierung auslösen. Akzeptiere die eigenen Grenzen. Du bist in diesem Moment hier kein Therapeut und du musst das zugrunde liegende Problem nicht lösen. Auch an alle KollegInnen aus der Logopädie oder aus der Physio-Ergotherapie, auch das ist nicht eure Aufgabe. Das wäre dann die Aufgabe von traumatherapeutischen Fachkräften, PsychotherapeutInnen, solche Fragen zu klären. Das ist nicht eure Aufgabe, auch nicht, wenn die Person jetzt bei euch in Ergo, Physio oder Logopädie ist. Deine einzige Aufgabe ist es, stabile, realitätsorientierende Person zu sein, bis der Schutzreflex abklingt. Wenn diese Erstarrung über Stunden anhält, die Person überhaupt nicht mehr ansprechbar ist oder eine handfeste Gefährdung existiert, dann braucht man natürlich professionelle Hilfe, einen ärztlichen Bereitschaftsdienst, Rettungsdienst. Ruf hier bitte die 116, 117 oder den Notruf an. Letztere natürlich nur in akuten Notsituationen. Wenn so eine dissoziative Episode entsteht, muss es ja nicht gleich sehr, sehr lang andauern. Wenn du aber unsicher bist, ruf die F6, F7 oder dann den Notruf an. Du musst und du solltest solche Extremsituationen natürlich nicht alleine durchstehen. Ganz schön heftig. Aber ich hoffe, es hilft dir weiter. Ich hoffe, es zeigt auch so ein bisschen auf, dass wir orientierend sind, aber dass wir nicht therapierend sind, auch wenn wir vielleicht die Person als Patientin in der Logopädie bei uns haben. Und das führt mich zu unserem zweiten Teil. Solche dissoziativen Zustände gibt es natürlich nicht nur für die Orientierung, für den Körper, sondern auch für die Stimme. Psychogene Dysphonien und Aphonien existieren. Sie sind jetzt nicht so arg häufig wie beispielsweise funktionelle Dysphonien, aber sie kommen doch schon vor und manchmal auch mehr als man denkt. Hier muss man nur halt klar differenzieren. Es gibt ja verschiedene Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigt haben. Ich fokussiere mich heute auf die psychogenen Dys- und Aphonien im Rahmen von Traumafolgestörungen. Es gibt natürlich dann noch Schattierungen. Ganz, ganz wichtig, bei jeder Stimmstörung ist natürlich die Persönlichkeit mit dabei. Das heißt, wenn ich eine Stimmlippenlähmung habe, was ja eine neurologische Stimmstörung ist, also eine Form der Dysautophonie, dann macht das natürlich was mit mir. Also wenn meine Kommunikationsfähigkeit durch einen Schlaganfall, durch eine chronische Erkrankung oder durch eine Operation und damit eine Stimmlippenlähmung eingeschränkt wird, dann kann es passieren, dass ich davon im Rahmen der Verarbeitung auch eine depressive Episode bekomme oder andere Dinge ich erlebe. Und funktionelle Dysphonien haben natürlich immer auch eine emotionale Komponente, wenn beispielsweise Überlastungen dabei sind, wenn manchmal auch so Lebensthemen, Lebenskrisen mit dabei sind. Ganz wichtig ist hier aber sauber zu trennen. Also eine funktionelle Dysphonie bleibt eine funktionelle Dysphonie. Das ist jetzt nicht eine psychogene Dysphonie geworden. Oder wenn wir keine Antwort haben, woher eine Lähmung kommt, dann ist das nicht gleich eine psychogene Dys- und Aphonie. Da gibt's immer gerne mal so Mischformen. Das muss man einfach sehr klar diagnostizieren. Und mein Credo ist immer, bevor ich das Wort psychogene Dysphonie in den Mund nehme, habe ich alles andere abgeprüft. Also habe ich Befunde vorliegen, habe wirklich geschaut, gibt es hormonelle, gibt es rheumatische Erkrankungen, gibt es vielleicht neurogene Faktoren, die wir nicht berücksichtigen. Ist da vielleicht doch ein Ödem? Haben wir vielleicht eine Stimmlippen? Varize haben wir vielleicht? Eine Atrophie? Das ist auch nicht so selten, dass sowas auftreten kann. Deswegen, Befunde sind einfach sehr, sehr wichtig. Natürlich ist immer auch meine Persönlichkeit bei der Stimme dabei. Man muss aber halt immer gucken, was ist mit ursächlich dabei. Natürlich, wenn wir eine funktionelle Stimmstörung haben, sagen wir mal eine Hyperfunktion oder eine, die man in so einen Regelkreis von Hyperfunktionen einordnen könnte, dann kann natürlich auch eine große Komponente sein, dass die Person vielleicht sehr, sehr viel Stress am Arbeitsplatz hat, sehr große Probleme hat zu schlafen. Das ist aber dann nicht unbedingt gleich eine psychogene Dysphonie, sondern einfach nur der im System ist einfach da eine große Komponente, die nach Regulation, die Regulation bedarf. Da würde man aber auch noch nicht medizinisch gesehen den Begriff Trauma rausholen. Und den Begriff Dissoziation. Ein großes Problem, was ich einfach erlebe, ist, dass immer wieder Menschen, vor allem biologisch weibliche Menschen, mit so einer Etikettierung psychogen versehen werden, wenn gewisse Fragen nicht beantwortet werden können. Beispielsweise, wenn es unklare Entwicklungsverläufe gibt. Und das finde ich immer sehr unsauber, weil dahinter können immer noch andere Erkrankungen stecken. Und ich finde, der Begriff psychogen, der ist natürlich, machen sich manche KollegInnen das ein bisschen einfach, anstatt genau zu arbeiten. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass psychogen gerne genutzt wird, gerade auch bei biologisch weiblichen Personen, wenn man schnell dann so dass der Eindruck vermittelt wird, ah, wir können uns das nicht erklären und vielleicht hat die Person auch Stress, ne, und dann wird das gerne mal schnell rausgeholt. Aber wurde auch ordentlich untersucht, ist dann immer mein Hintergedanke. Hat man auch wirklich alle Faktoren mal abgeprüft? und psychogen, da bedarf es gewisser Gesetzmäßigkeiten, über die ich auch gerne sprechen möchte. Wenn wir uns nämlich die offizielle medizinische Definition anschauen, bedeutet psychogen lediglich, dass die primäre Ursache eines Symptoms in psychischen Prozessen liegt, ohne dass es eine strukturelle oder funktionelle Läsion im Sinne einer organisch fassbaren Pathologie vorliegt. Eine psychogene Dysaphonie ist demnach eine dissoziative Reaktion, beispielsweise auf ein traumatisierendes Ereignis, bei der die Stimme versagt, obwohl die Stimmlippen beweglich und organisch gesund sind. Und das muss man halt abprüfen. Sind sie wirklich gesund? Ist wirklich alles überprüft worden? Es muss natürlich auch überprüft werden, ob die Hormone hier vielleicht eine Dysbalance erleben, ob es vielleicht eine Phonationsverdickung gibt, die man vielleicht nur sieht, wenn die Stimmlippe in einem gewissen Winkel endoskopiert wird. Oder was gerne mal passiert, ist, dass man Postikuslähmungen übersieht oder dass Zysten, die unterhalb des Stimmbandes liegen, übersehen werden. Oder dass gar nicht endoskopiert wird oder dass nur kurz endoskopiert wird. Also ich finde, man muss da einfach sehr, sehr genau sein, auch in der Anamnese sehr genau sein. Wann ist es aufgetreten? In welchen Verhältnissen ist es aufgetreten? Man darf nie vergessen, es kann neben einer neurogenen Störung oder einer organischen Stimmstörung auch immer parallel eine Lebenskrise existieren, ohne dass die beiden miteinander zu tun haben. Genau. Besonders fatal ist, dass diese Zuschreibungen im medizinischen System statistisch signifikant häufiger biologische Frauen treffen und direkt auf das alte Stigma der hysterischen Frau zurückgreifen. Wenn eine Frau mit Stimmverlust kommt, heißt es dann, das ist stressbedingt, das ist psychisch bedingt. Und wir erleben es ja nicht nur in diesem Bereich, dass biologische Frauen selbst in Notambulanzen signifikant häufiger diesen Verdacht psychogen erhalten im Verhältnis zu biologischen Männern. Ich hatte ja schon mal über diese Gender Health Gap gesprochen. Es ist immer noch ein großes Problem. Hinter einer Stimmstörung kann eine enorme Bandbreite stecken, hatte ich ja schon gesagt. Und das muss man einfach abprüfen. Ich habe in meiner Praxis schon erlebt, dass Patientinnen mit ALS, Sarkoidose, Myasthenie, auch Multiple Sklerose zuallererst Stimm- und Schluckstörungen bekommen haben. Schmerzhaftes Schlucken, Globusgefühle oder auch hier Stimmlippenprobleme im Bereich von Dysphonien. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir da sauber arbeiten, damit man es eben ausschließen kann. Und wenn es dann ausgeschlossen wird, na, dann sprechen wir von echten psychogenen Stimmstörungen. Und dann muss natürlich auch eine Diagnose dahinter stehen. Also sowas kommt ja nicht von ungefähr. Also niemand hat plötzlich einen Stimmverlust, der keine organisch-neurogene Ursache hat. Wie sieht so eine psychogene Dysphonie aus? Wir haben es mit einer funktionellen Stimmstörung zu tun, bei der die Stimmgebung hier gestört scheint. Typisch dafür ist ein inkonsistentes Stimmverhalten. Die Stimme kann in manchen Situationen plötzlich hörbar sein im Gespräch, aber dann extrem gepresst, krächzend, hauchig klingen, schnell abreißen. Es gibt ganz oft hyperfunktionelle Muster mit hoher Muskelspannung im Halsbereich oder auch hypofunktionelle Muster, also auch Mischformen, bei denen die Stimmlippen völlig die Spannung verlieren und dann auch die Stimmlippen nicht sich schließen können. Bei der schlimmsten Form haben wir es mit Aphonie zu tun, sodass die Stimme gar nicht mehr produziert werden kann. Ganz, ganz wichtig ist hier die Differenzierung zwischen Aphonie und mutistischem Verhalten. Wenn dann also auf der einen Seite die Stimme nicht produzierbar ist, auf der anderen Seite gar nicht die Kommunikation aufgenommen wird. Ganz oft, und so habe ich es auch in meiner Praxis erlebt, können die Betroffenen nur noch über tonlose Flüsterstimme sich mitteilen. Ganz wichtig, die Stimmfunktion an sich ist eigentlich erhalten. Das zeigt sich daran, dass reflektorische Phonationsimpulse, Husten, Lachen, Räuspern weiterhin vollständig funktionstüchtig sind, vor allem stimmhaft sind. Und beim Hustenstoß zeigt sich dann im Gegensatz zum bewussten Sprechversuch ein perfekter Stimmlippenschluss. Das beweist natürlich medizinisch, dass die Hardware und die Nervenbahnen intakt sind. Neurobiologisch wissen wir heute auch durch funktionelle MRT-Studien, was bei diesem Widerspruch im Gehirn passiert. Es liegt eine veränderte Aktivität in den Arealen der prämotorischen Sprachbahnung, dem Broca-Areal, dem limbischen System vor. Es kommt zu einer unbewussten Top-Down-Hemmung. Das Gehirn blockiert die motorische Ausführung des Sprechens und über den Nervus vagus, weil das System die Stimme als emotionalen Schutzmechanismus oder Rückzugsmechanismus nutzt, könnte man hier sagen. Sagen wir es mal sehr, sehr bildlich, um unaussprechliche Inhalte abzuwehren. In der professionellen Praxis ist die grundlegende Art und Weise, wie wir dem Patienten begegnen, der entscheidende Schlüssel. Ein Satz wie, das ist rein psychisch, ist sehr ungünstig, da es bei dem Patienten das Gefühl auslöst, nicht ernst genommen zu werden oder sich das Ganze nur einzubilden. Was ja nicht stimmt, psychosomatisch, psychogen, das bilden die Menschen sich nicht ein, das ist existent, wird aber ganz oft so geframed. Professionelle BehandlerInnen sollten stattdessen validierend sein. Na, ihre Stimme schützt sie gerade. Es ist gerade ein Muster, was sie nutzen. Aber ihr Stimmapparat ist vollkommen in Ordnung. Und das ist ganz, ganz wichtig auch für euch, für die Therapie. Denn wenn ein Mensch eine Dissoziation hat, dann ist diese Dissoziation ja ein Mechanismus, ein Schutzmechanismus, der den Menschen oder der das Bewusstsein macht, um vor einer vermeintlichen Gefahr zu schützen. Deswegen benötigen diese Menschen ja psychotherapeutische Begleitung. Wenn es diese Begleitung nicht gibt, dann gibt es auch niemanden, der mit der Person daran arbeitet, wie man Dinge ersetzt, wie man etwas aufarbeitet. Kontraproduktiv ist jetzt, das einfach wegzuarbeiten und zu hoffen, dass sich der Rest klärt. Das geht nicht. Wenn jemand eine Traumafolgestörung hat, muss die Person lernen, mit dieser Traumafolgestörung zu leben, das aufzuarbeiten. Da gibt es sehr viele verschiedene unterschiedliche Ansätze, nicht die Aufgabe von stimmtherapeutischen Fachkräften. Was unsere Aufgabe dann ist, wenn die Person in Behandlung ist, ist der Person zu zeigen, dass die Stimme gerade nur ein Symptom einer primären Erkrankung ist. Und dass sie trotzdem funktioniert und dass wir der Person zeigen, dass das eine Dissoziation ist und ihr aufzeigen, dass die Stimme noch funktionstüchtig ist und da die Wahrnehmung schulen. Es ist nicht unsere Aufgabe, etwas zu reorganisieren, was psychotherapeutische Arbeit letztendlich ist. Was tun wir dann? Also wenn wir dann geklärt haben, so, das ist ein Teil der Dissoziation, das bearbeiten Sie mit der psychotherapeutischen Fachkraft, dann geht es darum, dass wir versuchen, die Stimme wieder hörbar zu machen, dass sie wieder genutzt werden kann. Dort werden reflektorische Funktionen angewandt, wie Husten und Räusperprovokation, um die Stimme da freizuschalten. Was ich auch gerne mache, ist, dass ich die PatientInnen vertäube mit dem Lombard-Effekt und sie dann husten, räuspern lasse und sie aufzeichne, sodass sie sich dann hören, sodass sie lernen, die Stimme funktioniert. Ich arbeite ja auch sehr viel mit Körperarbeit, dass man einen Bezug wieder zum Körper bekommt, seinen Körper wahrnimmt und spürt. Natürlich immer vorsichtig, achtsam, damit ich eben nicht noch andere traumatische Bereiche triggern kann. Deswegen immer in Rücksprache, immer in den Grenzen der Person. Beispielsweise, dass wir dann aus einem Hustenstoß heraus arbeiten, dass man das sich aufzeichnet, sich anhört, das Husten funktioniert, dann kommen wir aus dem Räuspern, aus dem Husten dann zu einer Stimmfunktion mit Silben, mit einsilbigen Worten. Man kann hier natürlich auch wunderbare Arbeit mit Soft-Strategien machen, Straw Phonation, Tube Phonation mit Lux Vox, mit Lippentriller, um zu versuchen, da das Erleben der Stimme anzutriggern. So viel erstmal dazu, also dass ihr so einen Eindruck bekommt, worum geht's eigentlich bei der psychogenen Dys- und Aphonie. Weil die Stimme an sich ist ja intakt, es geht nicht jetzt darum, Atmung und Aufrichtung etc. zu lernen, es geht darum, der Person zu zeigen, deine Stimme funktioniert und es ist nur ein Symptom einer Primärerkrankung. Die Stimme ist halt keine isolierte Maschine, ne? Also bei aller Funktion, ne? Die hat immer etwas auch mit unserer Innenwelt zu tun. Und sie ist ja auch das sensibelste Ausdrucksorgan unseres gesamten Systems. Sie reagiert auf das, was wir fühlen, und sie trägt die Last auch dessen, was wir verschweigen. Poetisch mal ausgedrückt. Ich hoffe, diese dreiteilige Reihe hat dir etwas geholfen, die tiefen Zusammenhänge zwischen Nervensystem, Körper und Stimme besser zu verstehen und hat dir konkrete Sicherheiten für deinen Alltag gegeben. Es ist mir sehr, sehr wichtig, also diese Traumafolgestörung ein bisschen differenziert zu betrachten. Ich bin kein Psychotherapeut, ich behandle das nicht, aber natürlich begegnen mir solche Menschen in meiner Therapie. Und ich möchte die dann auch optimal begleiten können. Nur immer im Rahmen dessen, was ich leisten kann. Und ich hoffe, ihr habt auch gelernt, was ein Trauma ist und was eher unter Lebenskrise einzuordnen ist. In den Folgen ab August geht es dann um andere Themen. Wir verlassen die Schwerpunkte der Traumafolgen und widmen uns wieder ganz anderen Themen. Und ich kann jetzt schon mal sagen, es wird wieder ganz schön politisch, denn das, was in den letzten Tagen und Wochen hier passiert, das geht mir ganz schön auf den Senkel. Und es wird um einige Themen gehen, die viele Kolleginnen in den Kliniken und in Praxen gerade ganz brennend begegnen. Und darüber werden wir sprechen. So, jetzt aber erstmal für mich Urlaub, vielleicht für dich auch. Achte auf dich, pass gut auf dich auf, bleib achtsam auch in deinen Grenzen und auch mit den Grenzen deiner Mitmenschen. Ich hoffe, wir hören uns ab August wieder hier bei Stimmkonto ungefiltert. Schönen Sommer euch. Bis dahin.